Wehklagen.
Moha.
Illusion.
Mayam.
Furcht.
Madaha.
Verrücktheit.
Manaha.
Falsches Geltungsbewusstsein.
Avamana.
Beleidigung.
Asuya.
An anderen Fehlern finden.
Ja.
Auch.
Maya.
Täuschung.
Ingsa.
Neid. Das ist interessant. Ingsa wird normalerweise als Gewalt oder ein verletzendes Handeln übersetzt. Aber hier kriegen wir eine neue Dimension von Gewalttat mit, nämlich neidisch zu sein.
Tja.
Auch.
Matsaraha.
Unduldsamkeit. Dieses ist ein Set von Versen. Ich werde den zweiten Vers auch noch vorlesen.
Raja Pramara Kshunitra Sattva Traskvevam Adaya Rajastama Prakritaya Sattva Prakritaya Kvacic.
Im bedingten Zustand werden die Lebensauffassungen eines Menschen manchmal von Leidenschaft und Unwissenheit verunreinigt, die zutage treten als Anhaftungen, Feindseligkeit, Gier, Wehklagen, Illusion, Furcht, Verrücktheit, falsches Geltungsbewusstsein, Beleidigungen, Fehler finden, Täuschung, Neid, Unduldsamkeit, Leidenschaft, Verwirrung, Hunger und Schlaf. Alle diese Dinge sind Feinde. Manchmal auch werden die Auffassungen eines Menschen von Tugend verunreinigt. Bitte merkt euch diesen Satz, den parkieren wir mal auf unserem Parkplatz und schauen uns später an. Manchmal werden die Auffassungen eines Menschen auch von Tugend verunreinigt. Erläuterung. Das eigentliche Ziel des Lebens besteht darin, Selbstverwirklichung zu erlangen, zurück zu Krishna zu gehen. Das eigentliche Ziel des Lebens besteht darin, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Doch stehen viele Hindernisse entgegen, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur geschaffen wurden. Manchmal von einer Kombination von Rajaguna und Tamaguna und manchmal auch von der Erscheinungsweise der Tugend. Selbst wenn man in der materiellen Welt ein Philanthrop, das ist ein Menschenfreund, Humanist, ist, ein Nationalist oder ein nach materiellen Maßstäben guter Mensch, stellen diese Lebensauffassung auf dem Weg des spirituellen Fortschrittes letztlich auch ein Hindernis dar. Wie viel hinderlicher sind dann erst Feindseligkeit, Gier, Illusion, Wehklagen und zu starke Anhaftung an materiellen Genuss. Um sich Vishnu, dem Ziel, das unser wahres Eigeninteresse ist, nähern zu können, muss man sehr stark werden und diese verschiedenen Hindernisse oder Feinde bezwingen. Man sollte mit anderen Worten nicht daran angehaftet sein, ein guter oder schlechter Mensch in dieser materiellen Welt zu sein. Das sogenannte Gute und das sogenannte Schlechte, das in dieser materiellen Welt vorkommt, sind ein und dasselbe. Dies ist jetzt ein Satz, der uns total herausfordert und er muss noch einmal mit wacher Intelligenz wahrgenommen werden. Das sogenannte Gute und das sogenannte Schlechte, das es in dieser materiellen Welt gibt, sind ein und dasselbe, denn sie bestehen aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Man muss diese materielle Natur transzendieren. Auch die vedischen Ritualzeremonien setzen sich aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur zusammen. Deshalb empfahl Krishna Arjuna,
Traigunya Vishaya Veda Nishtraigunyo Bhavarajuna Nirdvandvo Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavan.
Die Veden handeln hauptsächlich von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. erhebe dich über diese Erscheinungsweisen, O Arjuna. Sei transzendental zu in allen. Sei frei von allen Dualitäten und aller Sorge um Gewinn und Sicherheit und sei im Selbst verankert. An anderer Stelle in der Bhagavad Gita sagt der Herr, Udvam gacchanti sattvastha. Wenn man ein sehr guter Mensch wird, mit anderen Worten, wenn man in der Erscheinungsweise der Tugend lebt, kann man wohl zu den höheren Planetensystemen erhoben werden. In ähnlicher Weise wird jemand, der von Rajoguna und Tamaguna infiziert ist, möglicherweise in dieser Welt bleiben oder in das Tierreich hinabwandern. Auf dem Pfad der spirituellen Befreiung jedoch sind all diese Situationen Hindernisse. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagt deshalb, Brahmanda Bhagavan, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasadepai Bhakti Latabich. Wenn jemand das Glück hat, dieses vermeintliche Gut und Schlecht ganz zu transzendieren und durch die Gnade Krishnas und des Guru auf die Ebene hingebungsvollen Dienstes zu gelangen, wird sein Leben erfolgreich. Man muss dabei sehr unerschrocken sein, damit man diese Feinde des Krishna-Bewusstseins besiegen kann. Man muss sehr unerschrocken Krishna-Bewusstsein verbreiten, ohne sich um das Gut und Schlecht dieser materiellen Welt zu kümmern. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shiva Hari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ja. In diesem Text nun haben wir einen ganz wichtigen Zusammenhang, den wir brauchen, um unsere kleine Vorlesungsreihe auch, sagen wir einmal, zur Vollkommenheit zu bringen. Es heißt hier, dass jemand im bedingten Zustand zunächst einmal von Anhaftungen, Gier, Wehklagen, Illusion, falschem Geltungsbewusstsein etc. etc. bedingt wird und dies Feinde darstellen für den spirituellen Fortschritt. Und ich glaube, jeder hier und jede hier kann das nachvollziehen und aus ganzem Herzen und aus eigener Erfahrung bejahen. Oder besteht da irgendein Zweifel? Nein. Kein Zweifel. Diese Dinge, die Auswirkungen von Leidenschaft und Unwissenheit sind, wie wir mittlerweile ganz deutlich illustriert haben und verstanden haben, sind Feinde. Aber der Text des Bhagavatams geht hier noch weiter. Warum sind diese Feinde? Weil sie eine bestimmte Ketten anlegen, die einen in seinem ihrem spirituellen Fortschritt hindern. Die Kette von Unwissenheit ist Verrücktheit oder einfach totale Hilflosigkeit. Total weit weg von der Kante.
sagt man, glaube ich. Total daneben, sagt man auch. Ich weiß nicht, wie man es auf Schweizerdeutsch sagt. In den Disteln sitzen vielleicht oder so. Ein bisschen mehr mit der Natur verbunden. Und so weiter. Das ist uns ganz klar. Die Kette der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind einfach starke materielle Wünsche, die man niemals zufriedenstellen kann. Aber es gibt auch eine Kette, die aus der Erscheinungsweise der Tugend besteht. Man wird in der Erscheinungsweise der Tugend bedingt durch ein ganz gefährliches Gefühl von Glück, von Selbstgenügsamkeit. Ich habe schon alles. Ich brauche keine spirituelle Lehren. Ich muss mich nicht hingeben. Mir geht's gut. Danke. Oder eine andere Bedingtheit von der Erscheinungsweise der Tugend ist Wissen. Ich weiß schon alles. Ich habe den Durchblick. Ich lese, also nein, das können wir nicht sagen. Das können wir absolut nicht sagen, was ich da sagen wollte. Wissen. Nicht? Jemand wird bedingt. Srila Prabhupada hat einmal das sehr, sehr klar gemacht, indem er das materielle Dasein mit einem Gefängnisaufenthalt verglich und die Erscheinungsweisen mit Ketten. Wisst ihr noch in der, naja, in der guten, also in der alten Zeit, mittelalterlichen Zeit, wurden Gefangene mit Händen, also Schwerverbrecher, mit Händen und Füßen, also an den Fußgelenken, an der Gefängniswand festgekettet. Nicht? In der griechischen Volkssage findet man auch solche, wer war das noch, so einer, der war an einem Felsen gekettet und da kam immer ein Geier vorbei und tat etwas, was wie, nicht so, wer war das? Prometheus direkt, ja. Der war an ein Fels gekettet und, anyway, ist das so grausam, was mit ihm geschah, dass wir das nicht erwähnen wollen vor dem Frühstück. Nicht die Erscheinungsweisen mögen einmal sehr, sehr schmerzhaft sein. Die Ketten mögen, sagen wir mal, sehr, aus sehr grobem Material bestehen, wie Unwissenheit und Leidenschaft, die vielleicht aus verrosteten Eisenketten bestehen, die also äußerst unappetitlich aussehen. Leidenschaft ist jedoch auch so, sorry, Tugend ist jedoch auch so eine Kette, nur sieht sie golden aus. Aber wenn du angekettet bist, ist es an und für sich gleichgültig, ob deine Kette aus Rost oder Gold besteht. Hungrig bleibst du trotzdem und total eingeschränkt bleibst du trotzdem. Die Archäologen wissen davon, Dinge zu schreiben. Die finden dann in diesen alten Verliesen und Ketten so Skeletten, die in den Ketten hängen. Die sind da anscheinend verhungert als Angekettete. Es gibt diese Bilder vielleicht in Volksmuseen. Ich weiß nicht, ob ihr die besucht habt in eurer Kindheit. Nicht so ist es, ob die Kette nun aus einer Rost oder Edelstahl oder Goldkette besteht, ist an und für sich gleichgültig. Der Freiheit beraubt, bleibt man trotzdem. So, deswegen sollten letztendlich auch die Auswirkungen, oder sagen wir mal, ein rein tugendhaftes Leben, wo, sagen wir mal, spirituelles oder Gott oder Krishna nicht im Mittelpunkt steht, aufgegeben werden. Und ein ganz gutes Beispiel hierfür findet sich im Mahabharata wieder. Ihr wisst vielleicht, dass der älteste der fünf Pandava-Brüder Dharmaraj genannt wurde. Der König der Religiosität. Yudhishthira, der älteste der Pandavas, war der König der Religiosität. Und das äußerte sich darin, Regina, dass er niemals im Leben eine Lüge ausgesprochen hatte. Nicht mal diese kleinen Verlegenheitslügen, wie wenn man fragt, wie geht's, und man sagt, prächtig. Also keine Lüge, nicht einmal den Schatten einer Lüge, wenn ihr so wollt. So, in der Schlacht von Kurukshetra wurde er auf eine sehr, sehr starke Probe genommen, die eigentlich sehr deutlich für, oder sehr, sehr wichtig für uns ist. Es ging an diesem Tage darum, dass Dronacharya, Dronacharya sich einen Schwur genommen hatte. Dronacharya kämpfte gegen die Pandavas auf der Seite der Schurken und Halunken der Kauravas. Und Dronacharya war so machtvoll, dass er sich an diesem Tag einen Schwur auferlegt hatte. Er würde so kämpfen, dass er das Heer der Pandavas, dass er die ganze Gegenseite dezimieren konnte, wollte, also töten wollte. Und Dronacharya war in diesem Kampf ermächtigt. Ich weiß nicht durch was für Kräfte. Ich weiß es nicht. Es war unverständlich, wie der kämpfen konnte. Allein kämpfte der, stellte er sich vor ein Heer, lachte zornig auf und rief aus, ihr Weichlinge, jetzt an diesem Tag sollt ihr die Kraft Dronacharyas fürchten. Und dann hat er diese zauberähnlichen Mantras gesprochen, die viel stärker waren als Sugrivas Akra-Kadabra, müssen wir hier sagen, nicht? Sprach diese powervollen Mantren und plötzlich verdunkelte sich das Firmament und vom Horizont aus kamen Dämonen und Geister über das Heer und fraßen das Heer einfach auf. Und Dronacharya lachte hysterisch auf. Er war so machtvoll, irgendwas trieb ihn an diesem Tag. Und er alleine, seine Mitsoldaten brauchten nur dazustehen. Alleine vernichtete er Phalanxen, also Schlachtreihen der Pandavas. Das Blut begann bald so stark zu fließen, dass es erst Bäche und dann Flüsse bildete, auf denen die Gliedmaßen wie Wellen tanzten. Und hier möchte ich von weiteren Beschreibungen absehen, weil wir Kinder in der Zuhörerschaft haben. Nicht? Grausam! Hoch 1 Million. So war das. Leute, die stärksten, die nervenstärksten Kshatriyas verließen bei dem Anblick das Schlachtfeld und hatten Nervenzusammenbrüche. Es war ein Massenschlachten. So in dieser Situation sagte Krishna, diese Schlacht muss aufhören. Sonst gewinnt die Ungerechtigkeit, Adharma, diesen Kampf gegen die Dharma, gegen die Religiosität. Ich bin gekommen und ich kann es nicht mehr mit ansehen. So sagte er, es gibt ein Mittel, Duryodhana zu stoppen. Dronacharya, Entschuldigung bitte. Dronacharya zu stoppen. Er muss völlig entmutigt werden. Ja, sagten die, das geht nicht. Der ist so kampfgewaltig heute. Doch, er muss erfahren, dass sein einziger Sohn gestorben ist, getötet worden ist. So an diesem einen Tag war der einzige Sohn, wie hieß er nochmal schnell? Ashvatthama. Wie durch eine Verabredung ganz weit weg, irgendwo auf dem Schlachtfeld. War nicht auffindbar. Konnte sich ihn also nicht nähern. Und Krishna sagte, es gibt nur eines. Wir müssen sagen, dass Ashvatthama tot ist. Auch wenn es nicht stimmt. So Bhishma sagte, nicht Bhishma, Bhima sagte, der Pandava, der für seine außergewöhnliche, sagen wir mal, erwachsene, ich möchte fast sagen, Burschikosität bekannt ist. Ich habe kein anderes Wort, obwohl dieses Wort nicht genau das richtige Wort ist. Denn es ist eine sehr, sehr große Seele. Sagen wir mal seine, ich habe jetzt das Wort eigentlich nicht. Er war bekannt als Wolfsmagen zum Beispiel, weil er so viel essen konnte. Nicht der Bhima sagte, kein Problem, ich schreie es ganz laut heraus, ich habe hier keine Skrupel, Ashvatthama ist tot. Dronacharya, dessen Gesicht verkniffen war vor Kampfesmut, fragte, wer hat das gesagt? Und er wurde informiert, Bhima, ach Bhima, diese Ratte, wer glaubt an der gefräßigen Ratte. Schoss weiter. Die Pfeile lösten sich aus seinem Bogen und waren nicht mehr Pfeile, als sie den Bogen verließen, sondern die gefährlichsten Elementenwaffen, die weiterhin geschlachten haben. Da sagte Krishna dann, da schaute Krishna zu Yudhishthira mit einem Lächeln auf den Lippen. Yudhishthira, sag du, dass Ashwatthama getötet worden ist. Oh, sagte Yudhishthira, das kann ich nicht sagen, das ist eine Lüge. Ashwatthama ist heute nicht auffindbar. Noch nie ist eine Lüge über meine Lippen gekommen. Willst du, dass Adharma Irreligiosität um sich greift und die Menschheit vernichtet? Yudhishthira sagte, es tut mir leid, Krishna, ich kann keine Lüge sprechen. Dem Augenblick schaute Krishna zu Bhima herüber und schaute dann auf einen Elefanten. Bhima verstand sofort, nahm sich seine stärkste Keule und ging zu dem Elefant, der auch Ashwatthama hieß. Nahm die Keule und haute den ganz stark auf den Schädel. Der Schädel brach und mit einem Schrei verendete Ashwatthama, der Elefant. Sag es jetzt, sagte Krishna zu Yudhishthira. Dronacharya wird nur dir glauben. Yudhishthira folgte, aber nur zur Hälfte. Er sagte ganz laut, Ashwatthama, der Elefant, ist tot. Auf der anderen Seite wurde jedoch Folgendes gehört. Ashwatthama! Ist tot. Was war geschehen? Was war dieser Laut, der dazwischen klang? Folgendes. Als Yudhishthira sagte, Ashwatthama, der Elefant, machte Krishna eine Einspielung seines transzendentalen Muschelhornes Panchajanya. Als also das Wort der Elefant, das erklärende Wort, was die ganze Aussage Yudhishthiras zunichte gemacht hätte, erklang, da überdeckte Krishna mit dem Klang des Muschelhornes diesen Klang. Und so konnte Dronacharya nur hören, Ashwatthama, und dann ein Muschelhorn, das kam oft vor auf dem Schlachtfeld, ist tot. Dronacharya kannte diese Stimme. Wer hat es gesagt? Zuerst wollte die Soldaten allen voran Duryodhanas nicht sagen. Ich habe gefragt, wer hat das gesagt? Yudhishthira hat es gesagt. Sofort verlor Dronacharya alles Interesse am Leben in dieser Welt. Er zog sich zurück, er setzte sich auf das Schlachtfeld nieder. Mein Sohn, das Einzige, an das er noch, oder an den er noch angehaftet war in dieser Welt, denn Duryodhana, Dronacharya, das muss der Gerechtigkeit gesagt werden, fand diesen Krieg auch Mist. Aber das Gute und Schlechte dieser Welt, das berührte ihn nicht mehr. Er war sehr weise und hatte einen Sinn, in diesem Krieg zu kämpfen, den ich hier nicht erklären kann, weil es mehrere Stunden bräuchte. Er setzte sich also hin, meditierte, und dann kam der aus dem Feuer geborene Drishtadyumna, der von Kindheit an sich vorbereitet hatte auf diesen Augenblick. Da kam ganz still heran, brachte dem großen Krieger seine Ehrbietung dar, zog sein sein, wie soll ich mich ausdrücken, sein Schwert und köpfte den Decapito, yes, den großen Krieger Dronacharya. Ja. Dann geschah noch etwas, was hier nicht so von Belang ist, aber sonst, wenn wir jetzt die nächste Geschichte anfügen, kommen wir in die nächste. In dem Augenblick schwiegen die Soldaten auf beiden Seiten, um dem Genie des Kämpfens, der auch die Pandavas unterrichtet hatte, für kurze Zeit ihre Ehrerbietung darzubringen. Ja? Ja? So muss man das sehen. So, wir sehen also hier, dass dass hier eine Lüge ausgesprochen wurde, eigentlich von einem strikt moralischen Standpunkt her nicht zu vertreten ist. Von der Erscheinungsweise der Tugend, da spricht man keine Lüge. Nicht? Da hört es auf. Hier sehen wir jedoch ein höheres Prinzip. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, hat eine Mission und sein Devoti soll sich Krishna hingeben. Deswegen sind all die Punkte, die wir bisher gehört haben in unserem Liste von der Unwissenheit zur Vollkommenheit, gruppiert um einen Punkt, den uns unser heutiger Vorleser vorlesen wird, nämlich Punkt 17. Punkt 16, Entschuldigung, Atmada. Dieser 16. Punkt bildet das Herz und die Seele unserer Liste, die wir der Bhagavad Gita entnommen haben. Ohne diesen Punkt 16 ist diese Liste, die uns auf die Erscheinungsweise der Tugend bringen soll, tot, genauso wie ein Körper ohne die Gegenwart der Seele tot ist und uns nicht zur transzendentalen Ebene bringt.
Beständige und unverfälschte Hingabe zu Krishna. Man soll ein reiner Geweihter des persönlichen Gottes Sri Krishna werden und ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit dienen.
Ja. Beständige und unverfälschte Hingabe zu Krishna. Das ist die Seele dieses Vorganges, den wir heute zu Ende bringen wollen. Ohne diese Seele ist das Ganze auch noch dazu bestimmt, uns in der, sagen wir mal, in einer goldenen Kette in der materiellen Welt zu halten. Seht einmal, nach vorne. Wenn wir Shishi Nitai Gorachandra auf dem Altar sehen wollen, muss zunächst einmal der Vorhang sich öffnen. Dieser Vorhang, ich weiß es nicht, ich bin kein Stoffkundiger, aber es gibt Vorhänge, die aus drei Fäden gewebt sind. Einem senkrecht laufenden Faden, einem querlaufenden Faden und einem diagonal oder schräg verlaufenden Faden. Und genauso sind die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur so gewebt, dass sie alles in dieser Welt durchziehen und einen Vorhang bilden zwischen uns und Krishna. Ja? Erst wenn sich der Vorhang öffnet, der aus allen drei Erscheinungsweisen besteht, können wir davon sprechen, zu Krishna zu kommen und Darshan von Krishna zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Trotzdem, und das möchte ich hier zum Abschluss sagen, ich hätte noch viele, viele Punkte, aber ich möchte zum Abschluss noch etwas sagen. Können wir niemals diese Erscheinungsweise, diese, sagen wir mal, Vorgänge, die uns erheben zur Erscheinungsweise der Tugend, ignorieren. Einmal wurde Srila Prabhupada gefragt, woran kann man einen geweihten Krishnas erkennen? Was würdet ihr da auf diese Frage sagen? Es gibt da bestimmt viele Antworten und Prabhupada hat auch viele verschiedene Antworten gegeben. Wonach würdest du suchen, wenn du einen echten Geweihten von Krishna erkennen möchtest? Diese Stelle möchte ich Karuna Mai bitten zu sagen.
gibt ja die 26 Eigenschaften.
Es gibt die 26 Eigenschaften eines Devotees. Fallen dir welche spontan ein?
Demütig, poetisch, schweigsam.
Ja, das sind schon mal. Demütig, poetisch, schweigsam, duldsam, ist nicht mehr als nötig. Vielleicht auf dem Ferienlager schon. Wenn es so gut ist. Ja, nach was würdest du suchen, Thorsten? Ich habe deinen Finger gesehen.
Immer im hingebungsvollen Dienst beschäftigt.
Er ist immer im hingebungsvollen Dienst beschäftigt.
Er wird zornig, nur wenn Krishna beleidigt.
Er ist nur dann zornig, wenn Krishna beleidigt. Danach würdest du suchen, nach Zorn, wie er mit Zorn umgeht?
Nein, nur, er wird zornig, nur dann, wenn Krishna beleidigt.
Ich habe verstanden. Wonach würdest du suchen, wenn du...
Er ist glücklich und frei.
Er ist glücklich und frei.
Er inspiriert mich
in meinem Krishna-Bewusstsein. Danach würdest du Beitrag suchen.
Aufrichtigkeit.
Nach Aufrichtigkeit, ganz wichtig. Er ist nur Prasadam und nichts, was nicht geopfert ist. Ja, danach würdest du suchen. Adam, nach was würdest du suchen? Er spricht nur über einen Gott. Schön. Er hat Geschmack am heiligen Namen.
Also, ne? Er stellt sich immer auf die zweite Stelle und Krishna auf die erste.
Er stellt sich immer an die zweite Stelle und Krishna auf die erste Stelle. Radha Devi, wo würdest du nachsuchen?
Nach der Art.
Einfach nach der ganzen Art, wie er sich verhält. Ja. Er ist bereit, alle Risiken für Krishna anzunehmen. Ralf, dürfen wir deine Definition hören oder wonach du suchst?
Alles, was er sagt und tut, stimmt überein mit dem Krishna.
Alles, was er sagt und tut, auch das, was man nicht sieht, alles, stimmt überein mit den Aussagen in den offenbarten Schriften. Francesco? Er sieht sich als Diener von allen Lebewesen. Gushakti, dürfen wir vielleicht da, wonach du suchst?
Ja. Also gemäß Chaitanya Mahaprabhu gibt es eine Definition über Vaishnava Asatsangat Yaga Vaishnava Chara. Trisangi Asadu, Trisangi Asadu, Krishna Bhakta Ara.
Was bedeutet das?
Dass ein Vaishnava kennt man daran, dass er nicht mit Materialisten Gemeinschaft hat und er ist ein Devotee Krishna.
Ein Vaishnava erkennt man daran, dass er nicht mit den Materialisten Gemeinschaft hat und ist ein Devotee von Krishna. Ja, wir kriegen schöne Definitionen aus den Schriften und aus der eigenen Verwirklichung zusammen. Es gibt auch eine Definition von einem Vaishnava in Bezug zu seinem Chanten des heiligen Namens. Wenn man ihn sieht, fühlt man sich inspiriert zum Chanten. Interessant, ne? Er macht andere inspiriert. Ja, Ingrid.
Auf Krishna hören und gehorchen, selbst wenn es um eine Lüge geht.
Auf Krishna hören und gehorchen, selbst dann, wenn es um eine Lüge geht. Ja. Wohlwollend sein, auch wenn es einem nicht gefällt. Zu Gräbern.
Vaishnava erkennt man daran, dass er in der Erscheinungsweise der Tugend handelt.
Er handelt in der Erscheinungsweise der Tugend, daran erkennt man einen Vaishnava, sagt Zugräbern. Ja, ich glaube, dass ihr sehr gute Definitionen gegeben habt. So, Baba sagte an diesem. Wurde einmal Bhujan Prabhu war dabei und stellte ihm eine Frage. Woran erkennt man einen Vaishnava? Und Prabhupada sagte, er ist ein vollkommener Gentleman in diesem Augenblick. Und Srila Prabhupada und Bhujan Prabhu dachte, als er die Frage stellte, ein Prabhupada sagt, er ist transzendental.
Ein Gentleman ist jemand, der sich nach guten, sagen wir mal, Verhaltensmaßregeln handelt. Nicht? Aber Prabhupada sagte, er kam es darauf an, eine Definition zu geben, wo darauf hinwies, dass er in der Erscheinungsweise der Tugend ging. In seinen Ausführungen führte er diesen Punkt dann auch weiter aus. Hier im Bhagavatam sagt Prabhupada zu dieser Frage, ist er nun transzendental zu gut und schlecht? Oder ist er, wie geht er mit der Erscheinungsweise der Tugend um? Sagt er, man kann daher kein Gottgeweihter sein, wenn man sich nicht zumindest als Brahmana qualifiziert. Ein Gottgeweihter, Brahmana ist jemand in der Erscheinungsweise der Tugend. Ein Gottgeweihter ist durch sein Verhalten schon ein Brahmana. Du kannst nicht ein Devoti sein und ein Schwindler, ein Halotri, ein unkonsequenter Lügner und so weiter sein. Das ist ein voller Doppelzüngigkeit, es geht nicht. Aber das ist nicht alles. Wie bereits zuvor gesagt, muss ein solcher Brahmana ein wirklicher Vaishnava werden, um tatsächlich auf die transzendentale Stufe zu kommen. Ein reiner Vaishnava hingegen, eine befreite Seele, ist eine befreite Seele und ist sogar zur Position des Brahmana transzendental. Nun, vielfach denkt man daraus, okay, ich muss jetzt erstmal auf die Erscheinungsweise der Tugend kommen und von da, zack, ein Devoti werden. Nein, werde sofort ein Devoti und dann wirst du sehen, wie du dich nach diesen Regeln, die Krishna so gibt, im 18. Kapitel, das sind Verhaltensregeln, nach dem Zettel, du wirst sehen, wie du dich danach handeln, verhalten wirst. Deswegen möchte ich, um es diese Liste verstehen, als eine Hilfe im hingebungsvollen Dienst. Wenn ihr sie einhaltet, werdet ihr ungestörter sein, zufriedener in eurem Leben, so dass es euch leichter fällt, die wunderbaren Unterweisungen des Krishna-Bewusstseins auszufügen. Das sind Hilfen, Hilfestellungen, die ganz wichtig sind für jeden. Genauso wie manche von euch sind Brillenträger und Trägerinnen, nicht? Die sind Hilfen, damit ihr besser sehen könnt. Ihr könnt nicht sagen, ich bin ein Gottgeweihter, ich brauche keine Brille, meine Sicht ist so und so transzendental. Ihr braucht eure Brille, damit ihr lesen könnt, in dem Srimad Bhagavatam. Und ohne im Srimad Bhagavatam zu lesen, wird es euch mangeln an angewandtem Wissen. Sehr oft hören wir besonders, das kommt vielleicht nicht in den Ferienlager so vor, aber wir haben sehr oft gehört in der Hare Krishna Bewegung, die auf dem Wege der Reform immer ist, eine Bewegung muss immer dynamisch weitergehen, indem sie sich kritisch hinterfragt, ob sie nicht vielleicht Fehler im Namen von transzendentalen Verhalten gemacht wird. In unserer Bewegung gab es eine Zeit, wo die Devotis ganz ausschließlich nur betont haben, wir sind transzendental, wir können alles machen für Krishna. Und da gab es manchmal Fälle, es ist ja hier mir sehr unangenehm darüber zu sprechen in einer öffentlichen Versammlung, aber es gab Fälle, wo einfach im Namen von Transzendentalität die früheren schlechten Eigenschaften durchkamen. Und man sagte, das ist okay, ich bin ja ein Devotee. Es gab dort Ausformungen, wo es mir zu peinlich ist, es zu sagen. Es ist mir zu peinlich, es ist schmerzhaft darüber zu sprechen. Nicht? Und deswegen, denn diese Devotis hatten einfach nicht ein so gutes philosophisches Verständnis von diesem Punkt und konnten deswegen nicht die Hilfen entgegennehmen, die ja kommen aus der Erscheinungsweise der Tugend. Und ohne diese Hilfen waren sie machtlos ihren schlechten Eigenschaften, ihren privaten Achillesfersen ausgeliefert. Es gibt auch die Devotis, die die Bewegung sogar verlassen haben, nicht, die den Vorgang aufgegeben haben. Warum? Weil sie nicht die Stärke hatten, um sozusagen diese ihr spirituelles Leben auszuüben. Schaut euch das Zelt hier an, was uns beschützt. Das wird getragen durch diese beiden Grundpfeiler, die hier sind, und noch den anderen kleinen Pfeilern und den Seilen, die das Zelt spannen. Genauso hilft uns die Erscheinungsweise der Tugend, dass wir aufrecht dastehen und im spirituellen Leben da sind. Ihr müsst euch auch, könnt euch auch ruhig testen mit dieser Liste, Prabhupada spricht darüber, wie fortgeschritten seid ihr schon.
Einmal, das machte Prabhupada sehr oft, und damit möchte ich für heute dann enden, einmal machte Prabhupada eine Inspektionstour durch den Tempel und er sah in die Toiletten herein. Da hatte keiner mit gerechnet. Prabhupada machte die Klotür auf und sah, dass die Klos, um einen Ausdruck von Erdata zu gebrauchen, schmuddelig waren. Ich glaube auch diejenigen, man kann das, die Schwingung teilen mit, um was es geht. Nicht? Die Klos waren schmuddelig. Prabhupada machte daraus einen ganz tiefen philosophischen Punkt. Prabhupadas Lehrmethode war zum Teil sehr, sehr bildhaft. Er machte also aus dieser Tatsache einen großen Punkt. Er fragte, wie könnt ihr es, ihr seid Brahmanas, ich habe in diesem Tempel Brahmanas, Brahman-Einweihung gegeben, wie könnt ihr es tolerieren, dass das Klo schmuddelig ist? Wenn ein Brahmana in eine tamassische oder unwissende Atmosphäre kommt, fühlt er sich nicht wohl. Das ist sofort da, er kann da nicht existieren. Das geht nicht zusammen. Ich habe hier dann etwas aus dieser Vorlesung, er hatte eine Vorlesung gegeben, danach. Wir müssen die Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit niederbringen, sonst können wir keine Verbesserung im Krishna-Bewusstsein erreichen. Wenn eine Person im Krishna-Bewusstsein nicht reagiert oder kein Missbehagen verspürt, wenn er Tätigkeiten oder Orte sieht, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit liegen, dann ist er nur ein stumpfer Stein. Wenn du in der Kneipe da sitzt, ja, ein ganz guter Geruch hier, ich rauche ja keine Zigaretten mehr, das geht nicht. Dann ist was verkehrt mit dir. Dann musst du dich fragen, was du noch verbessern kannst, wo noch Raum zur Verbesserung ist. Wenn du in der Diskothek da einfach so bist, und das einfach da so da ist, ja, die zucken jetzt so ein bisschen herum und um Mitternacht gibt es in den tollen Diskotheken sogar eine sinnvolle Praxis, auf die wir nicht weiter eingehen wollen hier. Toll. Ich bin ja nur ein passiver Beobachter. Nicht? Nein, das geht nicht. Wenn du in eine Kneipe gehst und in eine Diskothek, dann mit einer starken spirituellen Aufgabe, wo du segenbringenden Einfluss verbreitest in diesen Städten der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Tugend und für einen nicht so, nicht Leidenschaft und Unwissenheit. Und wenn man nicht so stark ist, sollte man ein bisschen erkennen und sagen, das ist nicht gut für mich. Sonst ist man ein stumpfer Schein. Man macht keinen Fortschritt. Man ist nur ein fadenscheiniger Devoti. Wenn man keine Reaktion zeigt. Ich glaube, ihr alle habt schon Reaktionen darauf, nicht? Früher ist uns das gar nicht aufgefallen, aber jetzt fällt es einem schon auf. Warum geben wir jemandem die Brahman-Schnur, obwohl er von einer sehr, sagen wir mal, sehr nicht diesen Prinzipien folgen kann, sollte es keine zweite Einweihung geben. Das sollte dieses Gesetz sein. So ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns ausreichend Gedanken machen darüber, wie wir diese Erscheinungsweise der Tugend kultivieren können, indem wir Tätigkeiten ausüben, die bereits in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Das ist wie ein transzendentaler, heilbringender Lift. Bitte probiert es und ihr werdet sehen, indem ihr nur ein klein bisschen davon anwendet, verändert sich euer Leben schlagartig. Jemand, der das praktiziert, braucht nicht mehr Gegendruck zu machen. Er hat einfach ein paar gute Griffe gegen die Feinde von Leidenschaft und Unwissenheit. Es gibt zwei Arten von Kampftechniken, die harten und die weichen. Zum Beispiel Taekwondo stellt zu den harten, da macht man so Blöcke und da kommt keiner durch, selbst nicht mit den Füßen. Selbst nicht mit indem man Ziegelsteine wirft oder so. Das geht einfach von diesen Kampfmaschinen ab. Nicht? Aber die tun sich immer die Finger weh. Nicht? So ist es auch mit jemandem, der einfach kämpft gegen Lust, Zorn, Neid. Letztendlich ist es unmöglich. Wir werden uns wehtun und dabei versehen. Also untergehen. Es gibt jedoch solche Kampfmethoden wie Judo. Ich möchte euch das illustrieren, ohne das vorzumachen, weil ich so alt geworden bin. Ich werde mal kurz hier aus meiner Rolle treten. Ich bin nicht mehr. Ich bin jemand, der einen Wunsch hat, etwas ganz deutlich zu erklären im Augenblick. Der weiß, dass die Zuhörerschaft Bilder braucht. Wenn ein Gegner. Wenn ein Gegner ankommt, der mit großer Kraft kommt, unter Umständen bewaffnet, so wie du gegen ihn stürmst und ihn irgendwie mit der eigenen Kraft zum Stillstand bringen möchtest, kann das sehr gefährlich sein. Man kann sich unglaublich verletzen. Was man machen kann, ist, wenn er kommt, versteht man ganz genau, der hat jetzt eine Geschwindigkeit, super. Diese Geschwindigkeit müsste man normalerweise erzeugen, um ihn zum Stoppen zu bringen. Aber wenn ich das tue, wenn ich mit ihm eine Wucht gehe, werde ich mich total verletzen. Also benutze ich das. Was man machen kann ist, wenn er ankommt, man ermutigt ihn, dass er nicht hart kommt, nicht? Und dann nimmt man ihn einfach ganz sanft bei den Schultern und man muss einen krummen Rücken haben dabei und lässt sich einfach fallen und der kommt dann runter und dann nimmt man ganz kurz das Bein ganz sanft hoch und stemmt ihn ab im Magen und nimmt wir haben ja ein bisschen Dramatik und schmeißt ihn im großen Bogen gegen Häuserwände oder Bäume, je nachdem wie gut man zielen kann in dieser Lebenslage. Das ist der Punkt. Hi Krishna. Ich weiß, dass es keiner vergessen wird und darum ging es mir. Um den Punkt jetzt philosophisch zu machen. Wir sind in Wirkungsweisen, der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft hoffnungslos ausgeliefert, solange wir einfach nur dagegen ankämpfen. Wenn wir jedoch die sanften Tätigkeiten der Erscheinungsweise der Tugend kultivieren, werden die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit besiegt werden. Nicht durch uns, sondern durch diese starke Kraft der Erscheinungsweise der Tugend. Wir können nicht die materielle Natur bezwingen. Dazu sind wir zu hilflos. Wir können jedoch Tätigkeiten ausüben und am besten sogar, wir tun spirituelle Tätigkeiten für Krishna. Wir sind für Krishna demütig. Wir sind für Krishna frei von Stolz. Wir sind für Krishna gewaltlos, duldsam, aufrichtig. Suchen einen spirituellen Meister auf, für Krishna, damit wir Krishna näher kommen. Sind sauber für Krishna, unerschütterlich für Krishna, selbstbeherrscht für Krishna. Wir entsagen den Objekten der Sinne im Dienst für Krishna. Wir sind frei vom falschen Ego. Wir üben Loslösung für Krishna. Das hingebungsvollen Dienst, nicht? Und so weiter und so fort. Und dann werden wir siegreich sein in dieser Sache. Ist das klar? Nur indem wir das im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Diese Liste, also ganz wichtig, wenn ihr, das muss man sich praktisch einrahmen mit einem goldenen Stift oder einem silbernen Stift. Das ist hier die Seele der Liste. Punkt 16, wie Atmadara vorgelesen hat, beständige und unverfälschte Hingabe zu Krishna.
Man soll ein reiner Geweihter der Persönlichkeit Gottes Shri Krishna werden und ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit dienen. Krishna. So, wir haben hier ein natürliches Ende erreicht. Ich kann morgen leider nicht die ganze Liste nochmal zu Ende bringen, weil es einfach nicht geht, aus Zeitgründen. Aber ich weiß, dass ihr ich möchte euch bitten, dass ihr selber die anderen Punkte noch zu Ende lest und dann anwendet. Und bitte probiert mal mit dieser Liste etwas. Ihr werdet sehen, es wird was verändern. Aber man kann es wirklich nur tun, wenn man es auch echt probiert. Gut, wir sind sehr spät schon dran und ich werde heute keine Fragen für diese Punkte entgegennehmen können. Ich möchte sagen, morgen wird eine sehr interessante, also ich persönlich denke, diese Vorlesung, die ich morgen halte, ist sehr, sehr wichtig und gehört noch zu dieser Vorlesungsserie hinzu. Es ist eine sehr interessante Thematik, nämlich ich setze mich mit der Thematik auseinander, wie kann man tatsächlich ein freier Mensch werden. Gut, bitte vergesst nicht, dass wir jetzt uns ein bisschen beeilen müssen und um 10 Uhr dann zur Besichtigung aufzubrechen. Ich sehe hier noch Krishna Chandra. Also Guru Shakti hat die Ansage schon gemacht. Guru Shakti, Prabhu, ich müsste dich auch ganz kurz sprechen. Du hast es jetzt sehr eilig, oder? Du wartest da draußen. Gut. Lass uns hier zum Ende kommen. Srila Prabhupada ki jay. Sisi go nitai ki jay. Go premanandi adir go.